Willst du wissen, wer den besten Oldtimer-Podcast hat? Der schnellste und einfachste Weg, das herauszufinden, das erfährst du jetzt, wenn du dranbleibst. Hol dir jetzt den besten Oldtimer-Podcast.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Du bist ein besserer Rennfahrer, als dass du eine Werbeikone bist. Auch wenn du Entertainment-Fähigkeiten ohne Zweifel hast, weil das hast du ja bei diversen anderen Formaten schon unter Beweis gestellt.
Bei diversen anderen Formaten, das hört sich jetzt so hochtrabend an. Aber du hast es erkannt, wer es sein sollte. Das ist doch super. Grüß dich, Lars.
Die Cora, der Ralf.
Die Cora, genau. Dann hätte ich gesagt, ist doch bums egal, oder? Das war doch die Wortwahl. Bums egal.
Nee, ich weiß nicht genau, was sie macht. Sie drückt auf jeden Fall ihren Ex-Mann. Das ist auch eine flache Werbung, ne, oder?
Ach, nee, ich muss sagen, ich finde es ganz lustig. Six hat da gut was rausgehauen wieder.
Ja.
Ja, mir gefällt so ein Quatsch. Ich
habe bessere Sachen gemacht. So am Flughafen, wenn dann so ein Dackel ist, wir dackeln erstmal zu Six zum Beispiel. Und
ja, aber das ist ja was anderes, wenn du es als Printwerbung machst oder wenn du jetzt halt so ein
Reel stimmt,
machst. Ne? Ja, aber schöne Grüße an Six, ihr macht sehr gute Werbung. Das muss man einfach mal sagen.
Immer wieder sind sie besser als die anderen, ja.
Das stimmt. So.
Ich habe aber auf Social Media jemanden, der da bei mir aufpoppt, der sich über die ganzen Fehler aufrecht.
Ja, ist auch, so mit längeren, schon angegrauten Haaren.
Nee, ganz kurze Haare. Der ganz kurze Haare.
Okay.
Und so ein, weiß nicht, wie man so einen Bart nennt. Also kein langen Bart, aber so, ja, keine Ahnung. Und der macht sich latent arrogant über die ganzen Werbefehler lustig. Ja, das ist.
Also so einen kenne ich auch über Instagram, aber der hat meiner Meinung nach etwas längere Haare. Und sagt halt auch, was gut ist und was schlecht ist. Also gerade so an Litfaßsäulenwerbung und so, wenn große Plakate sind, dann bespricht er das gerne.
Der fängt eigentlich immer so an, dass er mit seinem Zeigefinger auf was zeigt, also so mehrmals und dann falsch, 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 das auch falsch, auch falsch, auch falsch, auch falsch.
Ich glaube, das ist der gleiche. Ich glaube, ich meine den gleichen.
Das ist alles falsch.
Bei uns ist auch einiges schiefgelaufen, falsch sozusagen.
Ja, wir haben die Aufnahme nicht so hingekriegt, aber naja, wir sind halt immer mal wieder beschäftigt, ne?
Genau.
Mit anderen Dingen.
Aber wir sind sicher, ihr lasst euch jetzt überraschen, dass es diesmal nicht am letzten Freitag im Monat die Folge ist, sondern ihr bekommt die sozusagen am Anfang der Woche ausgespielt. Und ja, wir haben aber trotzdem ein bisschen was dabei, ne? Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
Ein Magazin, ja.
Du hast ein Magazin dabei.
Was einmal im Jahr erscheint.
Siehst du, und ich habe eine Zeitschrift dabei, die überhaupt gar keine Oldtimer-Zeitschrift ist, die aber regelmäßig erscheint und das ist die XXL-Ausgabe und da steht drauf, das dickste Ding des Jahres. Hast du eine Ahnung?
Ist das vom Bild oder
was? Nee. Ich habe die Auto, Motor und Sport dabei.
Auto, Motor und Sport, okay.
Und da ist aber etwas drin, das hat mich sofort gecatcht, als ich das gesehen habe. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wir haben noch etwas, was wir schon so ein bisschen mit uns rumtragen. Wieder mal ein Boxenstopp.
Ja.
Hast du Lust? Drück auf Play.
Mach ich.
Willkommen zum Boxenstopp, eine neue Ausgabe und diesmal neben mir Arno Funke, besser bekannt als Dagobert. Und ich stelle Dagobert unsere fünf Fragen. Es geht hier gleich los. Erste Frage, Oldtimer oder doch lieber modernes Auto?
Also ich bin eigentlich ein Fan von Oldtimern, weil mir blieb nichts anderes übrig, als immer Oldtimer zu kaufen. Die waren nämlich am preiswertesten damals, als ich Autos gekauft hatte.
Sehr gut. Und wenn Sie Auto fahren, offen oder lieber geschlossen? Also Cabrio oder?
Es kommt auf die Witterungsverhältnisse an, ob ich jetzt ein offenes Auto haben will oder ein geschlossenes Auto. Im Winter ist es natürlich ein bisschen unbequem, mit einem offenen Fahrzeug durch die Gegend zu fahren. In anderen Ländern, da wird es wohl nicht so kalt, da ist es dann natürlich schöner. Also offen fahren ist nicht schlecht, also könnte mir auch gut gefallen.
Sehr gut. Dritte Frage, fahren oder doch lieber nur in der Garage stehen und heimlich bewundern?
Naja, wenn man jetzt so ein schönes Fahrzeug hat, so einen schönen Oldtimer, dann ist es natürlich schön, wenn man damit fahren kann, nicht? Also meine, zum Beispiel bin eine Zeit lang gefahren, Mercedes Strich 8. Und ja, und der Wagen hat mich begeistert eigentlich immer wieder. Auch den würde ich gerne wieder haben. Oder vielleicht den SL, die schöne Pagode. Ach, bitteschön.
Da geht das Herz auf. Vierte Frage, die beste Strecke fürs Auto. Haben Sie eine Lieblingsstrecke, wo Sie gerne mit dem Oldtimer langfahren würden?
Sehen und gesehen werden, den Kurfürstendamm hoch und runter.
Perfekt, so muss das sein. Kommen wir schon zur letzten Frage. Was verbinden Sie mit Ihrem Auto? Muss nicht das Aktuelle sein, aber gibt es irgendwo ein Auto, wo Sie eine persönliche Verbindung haben?
Also Auto ist natürlich auch ein Stück weit Freiheit. Das aktuelle Fahrzeug, was ich jetzt habe, fährt mit Gas. Und das ist so schön, wenn ich dann an der Tankstelle vorfahre und dann zur Kasse gehe nach dem Tanken. Dann tut es mir fast leid, ja, dass ich so wenig bezahlen muss.
Super. Arno Funke, vielen lieben Dank für den kurzen Boxenstopp bei uns im Rückspiegel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Ja, das war Arno Funke, besser bekannt als Dagobert. Kaufhauserpresser in den 90er Jahren, der bekannt geworden ist dadurch, dass er Geldübergaben gemacht hat, die doch sehr spektakulär gewesen sind. Die sind oft in die Hose gegangen, aber er ist so ein richtiger kleiner Tüftler gewesen. Und man hat ihn dann auch auf spektakuläre Art und Weise gefasst. Der hat seine Strafe abgesessen und den habe ich auf dem Kudamm getroffen bei den Classic Days. Habe ihn auch sofort erkannt und dann habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt, das Handy rausgeholt und ihn für einen Boxenstopp überredet. Also vielen lieben Dank nochmal an der Stelle, dass er das so spontan mitgemacht hat. Und ich fand es natürlich ganz lustig jetzt zum Schluss bei der letzten Frage, dass er gesagt hat, das Auto bedeutet für ihn Freiheit. Das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung für jemanden, der halt ziemlich lange auch im Knast saß.
Ja, mit Sicherheit, ja. Können wir jetzt nicht nachempfinden, aber mit Sicherheit ist Freiheit nochmal ein anderes Thema. Aber der Führerschein, das ist ja das, haben wir schon öfters darüber gesprochen, dass die nächste Generation zum Teil damit anders umgeht. Und auch wenn wir uns irgendwo mal treffen, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder so auch mit anderen sprechen, dass wir da so ein großes Fragezeichen immer haben, weil das für uns eben ja Freiheit bedeutet hat, dass wir unseren Radius erweitern konnten. Also es fing halt mit dem Mofa an, da konnte man dann halt von 1 Kilometer auf 5 Kilometer erweitern und mit dem Auto war es ja quasi endlos gefühlt und dass dieser Wunsch gar nicht da ist, ne? nach dieser Freiheit.
Aber das stimmt. Kanntest du Dagobert?
Ich kannte den, ja, ich habe das damals, ich bin schon alt genug, ich habe das in der Zeitung miterlebt, ja. Und die Zuhörer, die 40 plus sind, die
kennen das. Weißt du, warum der Dagobert heißt?
Ich glaube, der hat so unterschrieben auf seinen Briefen, ne?
Nee, ganz am Anfang, als er die ersten Erpresser-Nachrichten halt verschickt hat, da sollte der Kaufhauskonzern, der da erpresst worden ist, eine Anzeige schalten, wenn er bereit ist, das Geld zu bezahlen. Und diese Anzeige lautete, Dagobert grüßt seine Neffen. Und daher kommt der Spitzname Dagobert. Das ist ganz, ganz lustig. Okay, also damals halt, zu Zeiten, wo das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, da hat man halt noch über Anzeigen in der Zeitung kommuniziert unter Umständen. Und das war so. Also ganz spektakulär.
Ja, aber das war eine wilde Geschichte. Also das war in aller Munde. Das war eigentlich das war auf dem Schulhof Thema bei uns. Und ich bin mir sicher, das war bei meinen Eltern in der ersten Frühstückspause oder in der Kaffeepause, wenn die sich getroffen haben, auch Thema. Also das war schon wild. Und soviel ich weiß, ist ja niemand zu Schaden gekommen. Also körperlich oder sonst irgendwas groß. Also da ist, das muss man vielleicht auch.
Wobei sagen, hätte auch, ne, in die Hose gehen können. Der hat Rohrbomben gezündet, aber hat nach seinem besten Wissen und Gewissen dafür gesorgt, dass da kein Mensch in der Nähe ist. Er wollte da halt nur in Anführungsstrichen Schaden zufügen. Ist alles eine Straftat und alles nicht in Ordnung. Er hat aber seine Strafe abgesessen, das muss man ja auch sagen. Damit ist er rehabilitiert und hat ja danach auch nochmal gute Karriere gemacht. Wie gesagt, der war ja dann sehr, sehr bekannt. Was lustig ist, abschließend eine Geschichte hat er gedreht, bei uns tatsächlich in der Nähe von meiner Schule, also ich sag mal im Fahrrad 10 Minuten entfernt. Da hatte er eine Geldübergabe geplant, neben einer Autobahnauffahrt. Und da lag, da war so eine Kiste, wo Streugut drin war. Und die Polizei sollte das Lösegeld dort reinlegen in diese Kiste und hat natürlich dann Folgendes gemacht. Die haben sich da in die Nähe auf die Lauer gelegt und haben abgewartet, bis jemand kommt und das Lösegeld aus dieser Kiste rausholt. Es kam aber keiner. Und in der Kiste oder beziehungsweise in dem Koffer mit dem Lösegeld war kein Lösegeld, da war ein Bewegungssensor drin. Und der hat dann auf einmal angeschlagen. Und die haben sich gewundert und haben gesagt, hier ist doch keiner, wieso schlägt das Ding an? Und dann ist Folgendes gewesen, Dagobert hat diese Kiste, die er selbst da gebaut hat und hingestellt hat, auf einen Gullideckel gestellt. Und er wartete unten in der Kanalisation, hat dann die Öffnung aufgemacht, das ganze Streugut rieselte dann natürlich runter und damit auch der Geldkoffer, der vermeintliche. Und dann hat er festgestellt, da ist nichts drin, hat alles liegen gelassen und ist abgehauen. Und bevor die Polizei geschnallt hat, dass das gar kein Fehlalarm ist von diesem Bewegungssensor, der da im Koffer drin ist, war der schon wieder über alle Berge. Und das war wirklich bei uns quasi in der Nachbarschaft. War sehr spannend.
Ja, das ist diese Kreativität, die du meintest, ne?
Genau.
Die er da an den Tag gelegt hat, ja. Auf jeden Fall, die Zeitungen waren voll damals von dem Thema. Und ich glaube, in ganz Deutschland, das war kein Berliner Highlight, sondern das war, glaube ich, ein Bundeshighlight. Naja, wie auch immer. So, wer fängt an?
Ich habe ja schon gesagt, was ich habe. Dann würde ich sagen, jetzt leg du mal die Karten auf den Tisch.
Ich habe das Magazin Zwischengas von zwischengas.com.
Sehr gut.
Und das ist das Magazin für klassische Fahrkultur 2025. 260 Seiten. Das Ding ist wirklich ein Knaller. Also, weil das so vollgepackt ist bis oben hin mit Informationen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Zwischengas schon mal hatten. Ich meine, nee, ja.
Online hatten wir drüber
gesprochen. Also als online, ja, aber nicht, ja. Nicht das Magazin. Also das kann man sich eben kaufen. Jetzt ist das schon so ein bisschen her, dass ich mir das gekauft habe. Mal gucken.
Das geht nur, wenn du sagst, das gibt es bloß einmal im Jahr, dann ist das ja immer noch aktuell.
Ja, nee, Preis meinte ich. Ich wollte mal wissen, was es gekostet hat. 16,90 Euro habe ich das auf zwischengas.com habe ich das dann tatsächlich auch gekauft. Und ja, das ist ein Magazin, aber es ist eigentlich ein Buch. Und die Beiträge, die da drin sind, die sind super gut. Ich möchte mit einem anfangen, weil wir damit gerade aufgehört haben. Da gibt es einen Artikel, der Überschrift ist Freie Sicht zu den Sternen oder Dach über dem Kopf. Offen fahren oder geschlossen.
Unsere Frage, siehst du? Und,
ja, genau, die ist hier drin.
Und, die Frage ist, wer hat von wem abgeschrieben?
das ist auch, also das ist das Titelthema, Coupé oder Cabrio, Fragezeichen. Ja, das ist das Titelthema der Zeitschrift und das ist dann natürlich der Hauptartikel. Und dann haben sie da diverse geschlossene Wagen drin und diverse Cabriolets drin oder offene Fahrzeuge. Und das geht immer so ein bisschen hin und her in dem Artikel. Am Ende sagen sie, ist die Antwort jeder eine andere. Also sie beantworten die Frage am Ende nicht, sondern es ist halt Geschmackssache.
So, ne? Wie jeder das mag, klar.
Ja, so wie es jeder mag. Und dann sind da immer mal wieder Themen in dieser Zeitung, die da darauf reingehen. Also es ist so, wie hat man vor drei Wettertaft, also das wird so als Anekdote genommen, wie hat die Frau vor drei Wettertaft mit ihrer Haarpracht, wie ist sie damit umgegangen, bevor es eben drei Wettertaft gab mit dem offenen Haar in einem Fahrzeug, was offen ist. So, jetzt habe ich's.
Na, die hat sich ein Kopftuch rumgemacht. Grace ja, Kelly.
Es sind viele Kopftücher, aber es ist ein ganz amüsanter Artikel dabei entstanden und ist gut zu lesen. Was mich an der Zeitung wirklich begeistert, muss ich sagen. Also die ist mit 16 Euro natürlich schon nicht ohne. Aber wenn man jetzt wenn man jemand ist, der sowas auch sammelt, also nicht nur jetzt so irgendwie aktuelle Sachen konsumieren möchte, sondern sowas sammelt und man vielleicht auch sagt, ja, das sind Dinge, die möchte ich nochmal nachlesen, weil hier ist ein Haufen besondere Fahrzeuge drin, die nicht unbedingt immer so irgendwo Thema finden, ne? Also die haben hier einen GR 450 SS zum Beispiel drin und vergleichen den eben mit einem Monteverdi 375, also auch wieder Coupé oder Cabrio. Das sind zwei Autos, die ich wüsste nicht, dass die schon mal, also klar wurde mal schon mal über Monteverdi geschrieben, aber zwei ganz elegante Fahrzeuge, du hast ja Kamera.
Das sind halt keine Allerweltsautos.
Das sind keine Allerweltsautos, die sind übrigens auch vorne drauf.
Sehr schön.
Die sind auf dem Titelbild. Über die Autos wird da halt gesprochen. Da sind diverse Abwandlungen drin, Fotos, wer ist der Designer, was für Motorisierung gab es. Ganz viele Originalbilder, Schwarz-Weiß-Bilder und dann aber eben auch neue Bilder, die in dieser Zeitung hier alle hochwertig und gut gemacht sind. Das sind ganz, ganz, ganz gute Fotos, muss ich sagen. Und alles eben sauber recherchiert ist. Dann sind sie mal die Auktionen von 24 durchgegangen. Fand ich auch einen ganz interessanten Artikel, weil ja letztes Jahr, und so schreiben sie es auch in ihrem, in der Unterschrift im Prinzip, also unter der Überschrift, also die Überschrift ist das Auktionsjahr 24. Und dann schreiben sie eben auch, dass es diesen Höhepunkt und oder zwei Höhepunkte gab es. Sagen wir, diese Rudi Klein Schrottplatz,
weißt du, von dem aus. Haben wir ja schon drüber gesprochen, genau.
Ja, genau, dass das versteigert wurde. Klar, ist irgendwie ein Highlight, weil das ist einmalig. Aber ich fand eben auch die Versteigerung eines 250 GTO, also Ferrari 250 GTO, fand ich natürlich ein Highlight, weil das für mich eines der schönsten Sportwagen ist, die es überhaupt gibt, finde ich. Also das 300 SL ist auch schön, ne? Also auch ein wunderschönes Auto. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, das wäre echt Qual der Wahl, muss ich sagen, glaube ich.
Ja, wobei du kriegst ja einen 250 GTO bei Weitem nicht mehr für das Geld, wofür du einen Flügeltürer noch bekommst. Flügeltürer kostet eine Million.
Aber okay, was ist Geld?
Was ist Geld? Bunt bedrucktes Papier. Hast du vollkommen recht.
Na, beide sind ja eh nicht erreichbar für mich, also finanziell. Aber so emotional.
Da spielst du mal Euro-Jackpot und dann klappt es auch.
Ja, 113 oder was sind da gerade drin, ne? Aber genau. Ich glaube, das ist geschmälert, weil ein paar Leute haben ein bisschen was abgegriffen.
Nee, der ist komplett letzte Woche geknackt worden. Zwei Leute, komplett einer aus Sachsen-Anhalt und einer, glaube ich, aus Finnland. Das stelle ich mir so
viel vor. Darf ein Ausländer mitmachen?
Ist es der Euro-Jackpot?
Ach so.
Der ist okay. In ganz Europa.
Ja, aber bei so hohen Gewinnen muss doch ein Deutscher gewinnen, oder nicht?
Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt, aber stell dir das mal vor, du sitzt da Freitagabends oder meinetwegen dann auch am Samstag und denkst so, boah, mein Leben verändert sich jetzt komplett, 113 Millionen, ich habe alle Zahlen richtig und dann meldest du dich bei der Lottogesellschaft, da heißt es, ja, da gibt es noch jemand anders. Dann musst du das aufteilen. Also es ist immer noch wahnsinnig viel Geld, aber irgendwo, glaube ich, wird es schon eine gewisse Enttäuschung geben, oder? So viel wird man seinen Lebtag nicht mehr ausgeben können, aber...
Ich glaube, das kommt darauf an, wie man, ob man da vorher sich schon mal ernsthafte Gedanken, also ob man nur träumt oder ob man ernsthafte Gedanken gemacht hat. Wenn man sich ernsthafte Gedanken gemacht hat, dann weiß man...
Dann sollte man nicht spielen, wenn man sich ernsthafte Gedanken macht.
Nein, dann weiß man, dass ab 10 Millionen, nur die Chance ist ja da. Und es gibt ja Leute, die gewinnen. Also die Wahrscheinlichkeit. Ja,
einer gewinnt immer mindestens.
Ja, siehst du. So, dann weißt du ja, dass du, wenn du 10 Millionen hast oder mehr, du nicht mehr... Also du nicht mehr und auch die nächsten Generationen, wenn das jetzt nicht
wenn du nicht 9 SL, 300 SL kaufst.
Ja, genau. Wo man die auch wieder verkaufen kann. Aber wie auch immer, also dann, wenn man 10 Millionen ordentlich anlegt, dann hat man, dann braucht man nicht mehr zu arbeiten, aus finanziellen Gründen. Und auch die nächsten Generationen brauchen das nicht. Und deshalb ist es dann, glaube ich, egal, ob du 50 Millionen oder 100 Millionen gewinnst. Also das ist.
Ich glaube, der Mensch ist so gestrickt. Der Mensch ist so gestrickt, dass der halt sagt: Oh nee, ich habe hier alles abgeräumt, alles richtig gemacht. Ich hätte das Doppelte haben können von dem, was ich habe. Und dann ärgert man sich. Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, ja. Das ist wohl so. Dann gibt es einen Artikel über Henry Chaperon.
Ich kenne nur Henry Maske.
Ne, der Henry, also das ist hier ein Franzose.
Henri. Ne?
Henri. Henri, ne? Die können ja kein H. Henri.
Ja, deshalb Henri.
Henri Chaperon. Das ist der Designer von der DS.
Ah, Mensch, hätte ich doch wissen müssen.
Das hättest du wissen müssen, weil wir auch bei der Rallye diese DS hatten. Allerdings ist das auch wieder ein Cabrio. Ich zeige
dir. Ja, super schön.
Ein traumhaft. Ja, toll. Ne?
Davon also gibt es ja auch überhaupt nicht viele.
In Rot, ne? Rote, hier, die Radkappen sind silber. Die spiegeln sich nur rot. Aber das sieht schon, also das ist schon ein richtig gutes Auto. Also da ist ein schöner Artikel über ihn drin und auch welche Autos er sonst so noch gemacht hat und auch diese Veränderung der DS ein bisschen von diesen separaten Lampen dann zu den Lampen unter einer
Abdeckung dann.
Abdeckung mit das erste Auto, glaube ich, weltweit mit Kurvenlicht, wenn ich das richtig wiedergebe. Und und dann nächster Artikel ist dann ein Maserati 4CL. Das ist halt sowas wie ein Silberblitz.
Ja. Mit, ein richtiger Rennwagen mit freistehenden. Ein
richtiger Rennwagen, genau. Und das ist schon ein großer Sprung, finde ich. Aber super, super Fotos, toll berichtet, alle Infos über die über dieses Gefährt und dann noch mal ein bisschen Renngeschichte noch hinten dran, wie Männer im Dreck, so heißt der Artikel. Das ist auch sehr, sehr schön. Jetzt eine Frage. Meister mit Ecken und Kanten. Also wir haben noch einen Designer, den es nicht mehr gibt, hier im Magazin drin. Das ist, glaube ich, der ausführlichste Artikel, den ich über ihn jemals, den ich jetzt gesehen habe über ihn. Und zwar Marcello Gandini. Der ist im März 24.
Das war der berühmte Zauberer, ne? Gandini, der sich immer hat fesseln lassen und überall.
Nein, Lamborghini.
Sehr schön.
Lamborghinis hat er gemacht.
Sehr schön.
Sehr schöne Autos. Und eckig oder rund? Was bist du? Bist du Volvo oder?
Bei Lamborghini gerne.
Volvo und Lamborghini oder lieber?
Bei Lamborghini gerne eckig.
Also hier Fiat.
Also Spider. Bei Lamborghini gerne eckig, ansonsten gerne rund.
Und Volvo, kannst du nichts mit anfangen, oder? Ist ja auch eckig.
Ne? Ist ja auch eckig. Ja. Ja, ja. Ich habe heute einen sehr schönen Volvo gesehen, aber das ist ein modernes Auto. Kurz nochmal zu der DS, zum DS Cabrio.
Ja.
Usine oder Usine heißt die Cabrio-Version. Ja. Und ich habe es jetzt mal einmal kurz nachgeschlagen, weil ich weiß, dass es sehr wenige davon bloß gibt. Es sind insgesamt 1325 Stück gebaut worden. Und das ist verdammt wenig. Es sind viele später umgebaut worden. Aber tatsächlich vom Werk aus sind das wirklich bloß 1300
Stück. Ja, das ist ja auch, wenn du, wenn du die auf einer Messe siehst, dann steht es immer dabei.
Also, oft, ja.
Ja, weil das halt weil das denn die Frage auch, also eine der ersten Fragen ist, ja.
Aber ein super schönes Auto.
Sind auf jeden Fall coole Bilder hier drin und er hat noch ein paar andere Fahrzeuge auch designt und auf jeden Fall ein schöner Artikel, schöne Fotos wieder. Es geht mit besonderen Autos weiter. Also das ist wirklich eine Zeitung, wo ich sagen kann, also wenn jemand mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken will, dann ist das auf jeden Fall, weil das nächste Fahrzeug, was da drin ist, ist von 75, 76, wurde der gebaut, nur 2 Jahre, ein Jensen GT, 511 Stück nur. Wir haben den auch schon mal irgendwo gehabt, glaube ich, in irgendeiner Zeitung.
Also hat der was vom Aston Martin, ne? So ein Jensen.
Naja, es gibt ja, also die, warum fährt James Bond einen Aston Martin?
Weil er sich irgendwas anderes nicht leisten konnte?
Weil er sich einen Jensen nicht leisten kann.
Siehst du?
Das ist das, was die Jensen-Leute untereinander sagen, ja. Ja, die sind schon, also alle Jensen, die ich bis jetzt gesehen habe, das ist schon, also insbesondere im Interieur, ist das eine Detailverliebtheit, die ist unglaublich. Also das ist schon, und das Auto war tatsächlich deutlich teurer, und zwar doppelt so teuer zu der Zeit. Gibt es ja nicht mehr, deshalb scheint die Strategie von Aston Martin besser funktioniert zu haben als die von, wie heißt dieser Aston Martin, der aussieht wie ein Quattroporte?
Der aussieht wie ein Quattroporte, ach, Lagonda.
Lagonda heißt er.
Lagonda, ja.
Ja, auch eckig, ne?
Sehr eckig, sehr eckig. Und da gab es ja mal einen Versuch, also der ist ja auch aus den 70ern, oder?
Aus den 70ern, ja, aber ich finde den.
Der hat einen Digitaltacho.
Das war in so, Semi-Jugendstraße. Ich finde ihn geil.
Ja, definitiv. Der hatte auch als eines der ersten Fahrzeuge überhaupt einen Digitaltacho. Da gab es mal eine Neuauflage von Aston Martin, die aber nie offiziell irgendwie so auf dem Markt war. Also die haben ganz wenig Fahrzeuge gebaut als Viertürer. Irgendwann, ja, 2010er oder so. Die sind dann auch eher so im arabischen Raum verblieben. Ganz toll. Eine Recreation sozusagen.
Recreation.
Wobei das ist der falsche Begriff, ne? Also Recreation ist ja, sieht so aus wie alt, hat moderne Technik drin, das ist nicht der Fall, ne? Also, das war schon ein komplett neues Auto. Aston Martin Lagonda.
So, jetzt, wenn wir schon mal bei Aston Martin sind, dann können wir mal den großen Sprung machen, wenn wir hier große Sprünge machen.
Darf ich noch ganz kurz was zu Aston Martin sagen?
Ja, was denn?
Wir haben ja neulich über den Valkyrie bzw. Valhalla berichtet, weil ich den ja gesehen habe.
Ja.
Und ich habe neulich wieder was Geiles gesehen von Aston Martin. Hat mich auf der Stadtautobahn überholt. Den neuen Vanquish. Und alter Schwede, also von vorne sehen die ja alle sehr ähnlich aus, aber der hat ein Heck zum Niederknien. Der sieht so toll aus. Unglaublich.
Ein schönes Püppelchen.
Aber richtig toll. Richtig geiles Auto. Ist ein Zwölfzylinder, ne? Und Vanquish kennt man ja noch so aus James Bond Zeiten tatsächlich. Pierce Brosnan hatte auch einen Vanquish gehabt. Und das haben sie wiederbelebt. Und boah, sieht der, um Jugendsprache zu verwenden, geil aus.
Ja, ich glaube, es ist veraltete Jugendsprache, aber.
Future Classic wird das, sage ich dir.
Machst du, der ist lit.
Nee, lit nee, habe ich gelernt, passt nicht.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, hier ist die Damenwahl, so haben sie das zumindest genannt, weiß nicht genau warum. Und was ganz anderes, ein Opel Tigra. Die haben was über den Opel Tigra. Die schreiben objektiv, finde ich ganz lustig, weil ich das auch so finde, ein bisschen. Objektiv sprach eigentlich nicht viel für den Kauf eines Opel Tigra, doch sah er einfach unverschämt gut aus.
Und der hat ja auch ein Blechstahldach, ne?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, es gab den als, also das ist hier ein Coupé, das ist kein Blechdach, würde ich sagen.
Ja, das sieht aber auch eher aus wie eine Studie, glaube ich. Hat der hinten so eine Glaskuppel gehabt? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle.
Bild, ja. Auf dem anderen Bild auch, ja.
Auf alle Fälle ist der gar nicht so doof. Die Leistungen sind natürlich alle nicht bescheiden, ne?
Hat aber auch nicht geschafft dann. Und dann gab es den halt auch als Roadster, genau. Opel Tigra Roadster. Deshalb ist er auch drin nicht. Ja, die haben dann schon dieses Thema Coupé, Cabrio, das haben sie dann schon in allen Facetten hier durchgezogen. Und der Tigra, der war so aus meinem Fokus verloren. Ich bin kein Opel, so, ne, deshalb wahrscheinlich auch. Aber irgendwie ist das ein gutes Auto, finde ich.
Also finde ich auch. Man muss halt mal gucken vom Qualität weiß ich nicht, ne? Bitte?
Qualität weiß ich nicht, auf welchem Niveau die da zu diesem Zeitpunkt waren.
Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist ja so die Idee, Konkurrent zum Mazda MX-5 oder noch kleiner sogar zu haben. Ne? Also so einen wirklich kleinen, offenen Roadster zu haben. Und ich bin der Meinung, dass es den mit Stoffverdeck und mit so einem Blechdach gab. Aber
Aber mit Stoff, hieß er denn auch Tigra mit Stoff?
Würde ich mal sagen, würde ich mal sagen. Aber das ist ja so Mitte der 90er.
Ja.
Und ja, ein kleiner, also ist ja letztendlich eine Abwendung vom Opel Corsa. Ne? Das ist ja, ja wahrscheinlich die gleiche technische cooler. Basis. Ja, cooler, genau.
Definitiv cooler.
Finde ich auch nicht schlecht.
Ja. Ich habe mich gefreut, dass er da drin ist, weil er dann mal wieder so ein bisschen in die Erinnerung kam. Ja. Und dann, das ist so lustig bei dieser Zeitung, so der dann ein, zwei Artikel weiter oder sogar der nächste vielleicht ist dann ein Bugatti EB 110.
Nee, ist ja
auch
klar.
In Blau, der, auch in Blau?
Der Sprung vom Tigra zum EB 110 ist ja...
Ne? Auch blau, aber ja, die haben halt gar nichts miteinander zu tun. Aber ja, ist ein Artikel drüber. Der ist auch nicht so oft in irgendwelchen Zeitschriften. Da gibt es auch wenig Bilder von. Klar, ich glaube, der war jetzt auch nicht so so easy peasy oder so stabil von der Qualität her, ne? Da hat er, glaube ich, manchmal, also so, ich glaube, der hat, glaube ich, so Kinderkrankheiten oder wie auch immer, wenn ich das richtig weiß.
Na, das ist doch der erste Bugatti, der dann nicht in Molsheim gebaut wurde, sondern die haben doch dann das Werk aufgebaut in Modena, also in der Region Modena, ja. Was heute so ein Lost Place ist, wo du noch
heute groß... Heute ist ein Lost Place, aber jetzt ist wieder ein Mulhouse.
Genau, wo du groß das Bugatti-Logo an der Fabrik dran hattest und so. Und das haben die doch ganz bewusst vor die Nase von Ferrari gebaut da in Modena.
Ja, da wollten sie mal provozieren. Ne?
Ein cooles Auto, ne? Das ist die Zeit gewesen vom F40, Ferrari F40. Und dann haben die den als Gegenvorschlag halt hingestellt. Und der hat was, der sieht, also was heißt hat was, das ist ein richtig cooles Auto.
Das ist ein cooles Auto, ja, definitiv. Anderes cooles Auto ist, oder mal gucken, ob du ihn auch cool findest, ist der Honda Civic CRX.
Ein CRX, ja, ja, es ist auch so die Liga von Mazda MX-5.
Ja, und genau.
Der CRX ist sogar noch sportlicher, würde ich fast sagen. Oder
der ist definitiv sportlicher. Ja, Honda ist ja eh auch also eine sportliche Marke.
Weißt du, wie viel PS der hatte, der CRX?
Aus dem Kopf weiß ich es nicht, aber ich habe ja die Zeitung hier, wo alles drin steht. Und wenn ich meine Brille aufsetze, dann kann ich das auch
125 bis 160 PS.
Ja, also der hat jetzt hier einen Vierzylinder, genau, mit 120. 1,6 Liter knapp und 120 PS.
Genau, genau. Aber den gab es nicht als Cabrio, oder? Das war immer ein Coupé, der CRX.
Nicht als Cabrio, ja. Ja. Und der wird auch hier nicht als Cabrio abgebildet, nein, nein.
Ja, ist auch ein richtiger Hobel.
Honda CRX, ja. Auch ein cooles Auto, wie ich finde. Ja, und hier geht's weiter ohne Ende Z4. Da wird ein bisschen darüber berichtet, dass die Fangemeinschaft nach dem Z3 so ein bisschen über die Formsprache geschockt war, aber er dann doch irgendwie erfolgreich wurde.
Das war die Chris Bangle-Ära.
Ja, genau, weil er dann designtechnisch ganz anders geworden ist. Aus aktuellem Modell, finde ich, sieht man für so einen Roadster recht häufig, ne? Weil wir sind ja kein Roadster-Land, ne? Muss man ja sagen.
Nee, und Roadster ist ja auch eine aussterbende Gattung.
Irgendwie schon. Ja, die Leute wollen halt was Praktischeres haben.
Tja.
Aber wenn wir bei Roadster sind, nächste ist dann ein 124 Sport Spider von 82.
Kann ich nichts mit anfangen.
Kannst nichts mit anfangen?
Nee. Fehler in allen Teilen.
Guck mal das Bild.
Ja, ist trotzdem nicht meins. Bleibt ein Fiat.
Na klar bleibt es ein Fiat. Natürlich bleibt es ein Fiat, aber er hat auch irgendwie was. Ja, dann Artikel hier über die Automessis, nennen die das, also hier über die Rudi Klein und Walter Messerli, ne? Also der eine hat ja in seiner Tiefgarage die Autos gesammelt, der andere im Garten. Da gibt es ein paar schöne Bilder auch oder auch traurige, je nachdem, welche Emotionen man bei dem einen oder anderen Fahrzeug hat, wenn man das dann sieht, wie die da so vor sich her rotten, muss man ja sagen, ne? Ja, ist da ein Artikel drin und dann nochmal ein Fiat, aber der 131 Abarth, wo der Walter Röhr 1980 die Rallye mitgewonnen hat. Oder mehrere, glaube ich, hat er gewonnen. Und das Ding gab es ja auch als Straßenfahrzeug, ne?
Ja.
Und das war natürlich schon eine Ansage.
Naja, kleine, leichte Autos, die brauchten auch keine großen Motoren. Das hat immer Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber weißt du, was ich bis jetzt vermisse? Du hast ja gesagt, offen oder geschlossen. Ja, das ist so die Hauptfrage. Es gibt ja genügend Fahrzeuge, die beides bieten.
Die beides bieten?
Ja. Also wie die Mercedes.
Oder was, 206 CC?
Nee, meine ich gar nicht. Also ich meine dann schon ein richtiges Stoffverdeck, aber die meisten SL wurden mit beiden Dächern ausgeliefert, mit dem Hardtop und mit dem Softtop. Beziehungsweise später konntest du das dann als Option abwählen, wenn du es nicht haben wolltest, beim 129er zum Beispiel.
Ja.
Und dann hast du ja beides. Dann hast du ein Coupé und die sahen auch meistens immer super aus. Also die Dachform ist ja wirklich wie angegossen.
Ja.
Und wenn du darauf keine Lust hattest, brauchtest du halt jemand, der dir hilft, das Dach abnimmt. Oder du hast so eine Garagendeckenkonstruktion, so einen Lift. Dann kannst du es auch alleine machen. Und dann fährst du halt offen, beziehungsweise mit dem Stofferdeck. Das ist eine grandiose Idee.
Das ist eine gute Idee, ja. Die ist hier nicht weiter vertieft, nein. Das ist
Also kein Mercedes bei dir im Heft drin.
Nee, die haben ja eher seltene Fahrzeuge.
Tja, was soll man da machen? Ich muss auch sagen, mir fällt jetzt ad hoc kein Auto ein, oder wenig Autos ein, wo du diese Konstellation hast, wo du einen Hardtop drauf sitzt.
Nee, es ist ein SL BMW 3er, ne?
Ja, aber auch beim 3er war es nicht so Standard. Die gab es beim 3er.
Und dann gab es das nicht beim Z3 auch? Beim Z3 kannst du auch einen Hardtop drauf haben.
Beim Z3 weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Und meistens waren es ja irgendwelche Drittanbieter, die das dann als aus Kunststoff hier, wie heißt das, Glasfaser oder so angeboten haben.
GFK,
ja. Aber so richtig vom Werk ab, dass du sagen konntest, ich will das mithaben, das Dach, kenne ich eigentlich nicht so wirklich.
Nee, ein Targa vielleicht, wenn man so will.
Ja, das zählt nicht. Ein Targa ist...
Ein Targa ist ein Targa, sagst
du. Genau. Targa, da legst du das Dach ja dann auch vorne in den Kofferraum rein.
Oh ja, oder
das musst du ja nicht zu Hause lassen.
Wo ist beim Ferrari, hier bei dem Testarossa? So ein Targa, ne?
Nee. Das ist quasi, den gab es als Cabrio. Den gab es als richtiges Cabrio.
Der Magnum gefahren ist.
Das ist der GTS 3.
Ja, aber der hat doch 350 oder sowas, ne?
Ja, aber ist
der
ja auch nur Targa.
Und den gab es ja auch als Targa.
Ja, aber
da
ich meine
jetzt... Das Dach, glaube ich, hinter die Rückenlehne.
Also ja, aber ich meine jetzt wirklich, wo du ein Dach abnehmen konntest und sagen konntest, das steht halt in der Garage und im Winter mache ich es rauf.
Ja, ich verstehe schon, aber... Ne, da gibt es nicht so viel. Was ich...
Also Amerikaner gibt es mit Sicherheit. Ein Thunderbird oder so, die werden sowas auch gehabt haben. Aber
ja, wobei
so richtig großvolumige
also bei den Amerikanern ist es ja so, da gab es ja schon, also da gab es in den 50er Jahren gab es schon einen Ford, ich komme jetzt nicht auf den Modellnamen, der hatte schon Metalldach, was
ja
weggekommen
ist. Ja.
Ja.
Und meistens
das war ein Fünfsitzer, also eine echte Limousine, also irgendwie ja. 6,80 Meter oder so ist das Ding.
Und die hatten ja auch meistens gar kein Klappdach. sondern das ist ja wirklich in einem Guss dann hinten verschwunden.
Ja, vorne sind so 30, 40 Zentimeter, die so einklappen, also im vorderen Teil des Dachs, weil das dann doch nicht in den Kofferraum passt. Aber ansonsten, ja, der Kofferraum öffnet sich verkehrt rum komplett. Da verschwindet dann das gesamte Dach drin.
Ja.
Das ist schon hydraulisch, ne? In den 50er Jahren. Das ist schon, also...
Haben die Amerikaner alles auf dem Schirm gehabt.
Ich will doch noch mal einen Pontiac Trans Am kaufen. Da ist übrigens auch ein Artikel drüber drin.
Ein Pontiac Trans Am ist aber auch wieder ein Targa.
Ja, eben.
Ja,
okay. Dann habe ich so ein gemischtes... Ja, das Targa ist ja, du scheinst, magst du Targas nicht?
Doch, natürlich, aber das ist halt kein Cabrio. Cabrio ist halt wirklich komplett offen und ein Targa, Smarter ist auch ein Targa. Wenn du die Seitenräume drauf lässt, hast du ein Targa.
So ist es, ja. Ja.
So, abschließend, um bei dir da auch mal einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Was sind deine Entscheidungen jetzt? Offen oder geschlossen?
Ich finde Cabrios hübsch, aber ich glaube, ich würde mich immer für ein geschlossenes Auto entscheiden. Ich habe darüber nachgedacht im Vorwege oder auch als ich die Zeitung durchgelesen habe. Ist ja auch so, dass wenn ich Mietwagen miete, also jetzt, ich bin jetzt auch im August nochmal wieder in Florida, habe wieder, und diesmal muss ich nicht viel, also oft muss ich ja Dinge transportieren oder so, dann geht natürlich ein Cabrio aus Platzgründen nicht, aber dieses Mal hätte ich auch ein Cabrio nehmen können als Mietwagen, habe ich aber dann doch nicht, weil es sind halt 35 Grad und einmal am Tag regnet es und so weiter. Die Sonne knallt schon gut von oben. Ja. Ich meistens entscheide, und ich habe auch kein Cabrio, so, weißt du, also meistens entscheide ich mich dagegen, aus irgendwelchen Bequemlichkeitsgründen. Aber, also ich finde Cabrios schön, aber ich nehme dann immer keins. So.
Also ich finde es super, wenn du wirklich bloß eine Tour machst. Wenn du jetzt sagst, du brauchst ein praktisches Auto, ist ein Cabrio die falsche Wahl. Aber ich war neulich bei einem Fotoshooting. Alles Cabrios der gleichen Marke, des gleichen Typs. Und nur einer hat einen Hardtop drauf gehabt. Und das war das schönste Auto von allen, weil es halt dann in dem Augenblick was Besonderes war. Und da bin ich auch ins Zweifeln gekommen. Da hätte ich das Hardtop an der Stelle dann auch tatsächlich bevorzugt. Aber das Tolle ist ja halt, Hardtop abmachen und dann hast du wieder das Cabrio und alles ist gut.
Ja, ja, bei so einem Fahrzeug ist das natürlich, ist das so, ja.
Perfekt. So, dann haben wir deine Frage geklärt. Und jetzt ist die große Frage, warum habe ich eine Automotor und Sport?
Für jeden was anderes, ne?
Für jeden was anderes, genau. Für jeden das Passende.
Ja, so und jetzt die XXL dickste Ausgabe aller Zeiten
mit
allen Infos, die es auf diesem Planeten geben kann.
Also XXL, ich sag mal, früher ist es die normale Stärke von der Automotor und Sport gewesen. Tatsächlich ist das Format ein Ticken größer. Das ist Ausgabe 16, Juli, 17. Juli 25, kostet 4,90 Euro. Und lese ich zwar sowieso, aber hat er eigentlich hier bei uns nichts zu suchen. Aber erstens brauche ich eine Urlaubslektüre, wenn ich in Urlaub fahre. Da nehme ich das halt gerne mit. Da steht wirklich viel drin. Und zum anderen, ganz klein unten links in der Ecke, ist ein Test von einem Fahrzeug, was natürlich genau in unsere Rubrik passt. Ich sag dir mal nur die Überschrift. Und dann musst du mir sagen, welches Fahrzeug das ist. Extrem dick.
Das ist die Überschrift?
Das ist die Überschrift.
Was ist ein extrem dicker Oldtimer?
Ich gebe dir einen Tipp. Die Unterschrift, wie du das vorhin so schön genannt hast, ist die S-Klasse mit dem fettesten V8 im Test.
Ein G63, genau.
Die S-Klasse.
S-Klasse, ja, also ein S63, oder S65 muss es eigentlich sein.
Nee, ist ja ein Oldtimer.
Ja, was, achso, der 600.
Nee, das ist ja auch keine, ja, es gibt den 600er vom W140, aber ist älter. Ich löse mal auf, W116. Ja. Mercedes 450, genau, 450 SEL 6.9. Nicht schlecht, oder?
Ja, das ist so fing das, also das ist so die 63er vor, also vor, also
Nee, nee,
da
nee, 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 wir sind im
fing
Jahr
das.
1975.
Ja, nee, da, aber da fing das so an, dass sie so in diese Richtung.
Dass sie so, ja, das ist der Nachfolger vom
Dass sie so.
W108. Der W108 gilt ja offiziell nicht als S-Klasse, sondern nur als Oberklasse-Limousine. Gab es ja aber auch als 300er SEL 6.3. Und das ist der gleiche Motor, der da ein bisschen aufgebohrt worden ist. Wesentliche Änderung ist, dass es nicht mehr diese mechanische Einspritzpumpe gab, sondern dann so eine CarJet-Tronic. Hat dann den Vorteil gehabt, dass die an die Abgasnormen angepasst werden konnte, einfacher, und dass du auch einen geringeren Verbrauch hattest. Aber die berichten hier über das Fahrzeug. Jetzt muss ich es mal
Den habe ich schon ein
kurz.
paar Mal gesehen, auch den 6.9 tatsächlich. Und das ist schon ein rundum gelungenes Auto. Ich habe auch schon mal also Sitze restauriert in dem Fahrzeug und auch schon mal Interieurteile umgefärbt. Da gibt es ein paar Kunststoffteile. Alles nicht mehr so einfach zu kriegen, ne?
Ja, das
Und
weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wird hier jetzt nicht von berichtet in dem Artikel. Aber
finde
das Schöne
den.
ist,
Aber, ja,
ja.
aber das ist, ja, auch mal mitgefahren bin ich. Nicht selber gefahren.
Ja.
Und es ist eine Luxuslimousine.
Definitiv und nicht
Durch und durch.
irgendeine.
Also da kann auch heute, also die steht fast nichts nach, ne?
Also. Von der Optik her ein ganz normaler W116. Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Der hat vorne eine Spoilerlippe, der hat andere Reifengrößen drauf, aber eigentlich erkennst du den nicht. Das könnte auch ein 280er SEL sein. Ja,
Ja,
also
aber 6.9 steht da drauf, ne?
wenn du das nicht weißt, sondern den bloß von vorne, von hinten, von der Seite siehst, dann
Aber
weißt du
steht
es
es nicht
halt
auch
nicht.
vorne drauf?
Also hier auf den Fotos siehst du es nicht, wäre mir auch ehrlich gesagt neu. Also ich kenne das nicht, steht auch nicht an den Kotflügeln an der Seite drauf. Ja, steht bloß hinten drauf.
Ja.
So, den W116, den gibt es ja seit 72. 73 ist ja, glaube ich, vorgestellt worden. Und die hatten das Auto 73 schon fertig gehabt, aber das war noch mitten in der Ölkrise oder kurz danach.
Und
Sodass
dann
die
noch
gesagt haben,
6,9 Liter ist schwierig.
haben sie gesagt, jetzt so einen dicken V8 vorstellen, machen wir nicht. Und haben den erst 75 vorgestellt. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Also der Artikel ist echt cool, wirklich gut geschrieben, auch sehr informativ. Und die haben das Auto halt wieder einem Test unterzogen, wie sie das 1975 bereits gemacht haben. Und da war die Überschrift in der Automotor und Sport das beste Auto der Welt. Weil es halt wirklich alles in sich vereint hat, was damals möglich war. Der Wagen hat, ich will jetzt nicht lügen, 286 PS. Da würde man natürlich heutzutage drüber müde schmunzeln. Aber mal zum Vergleich, ne? Ein Porsche 911er G-Modell, die waren noch nicht so stark motorisiert.
Nein, nein.
Sind natürlich nur in Anführungsstrichen Sechszylinder-Motoren.
Maximal, genau.
Das hier ist ein Achtzylinder. Aber die hatten halt in der normalen Variante keine 286 PS, sondern 260 und 70, glaube ich. Und wenn du ein Turbo hattest, dann hattest du die Leistung gehabt. Fahrleistung, und das ist jetzt ein bisschen irritierend, Automotor und Sport misst hier von 0 auf 100 8,3 Sekunden. Das wäre genauso schnell wie der kleinste 911er damals. Wenn man aber andere Quellen sich anschaut, dann ist die Beschleunigung von 0 auf 100 bei 7, irgendwas. Also nochmal einen Zacken schneller. Das heißt, du hast hier eine fette Luxuslimousine, die fast 2 Tonnen wiegt, also zumindest leer, die Beschleunigungswerte von einem Porsche hat, Mitte der 70er Jahre.
Ja.
Also mehr geht nicht. Das ist Luxus hoch 3 und dann halt noch so ein leistungsstarker Motor drin. Das ist wirklich erstaunlich. Und der hat was ganz Tolles. Das hatte ich auch nicht mehr so vor Augen. Der hat eine Hydropneumatik. Das heißt, früher hatten sie ja Luftfederung gehabt bei Mercedes, also auch die 109er. Und Hydropneumatik ist die Mischung aus Luftfederung und Ölstoßdämpfer, wie das Citroën auch hat.
Wie das Citroën das hat, genau. Man kann hoch und runter fahren.
Und das wusste ich nicht bei dem Auto. Tatsächlich kannst du, also erstmal grundsätzlich durch die Hydropneumatik ist das wie eine Niveauregulierung, das Auto hängt nicht. Wenn die funktioniert, kannst du das Auto voll beladen, der hängt nicht runter. Bei der Luftfederung ist das wieder ein bisschen anders.
Du musst nachjustieren, wenn du kannst, also je nachdem, genau, wie das konstruiert wurde.
Genau, und bei dem ist es halt so, dass der immer konstant bleibt und du kannst den aber um 4 cm hoch pumpen, dann ist er nicht mehr so komfortabel, aber Schlechtwege-Fahrwerk hat man damals dazu gesagt.
Genau.
Also fand ich super beeindruckend und
der ist gut wurde geeignet.
Der ist Goodwood geeignet, genau. Und dann fand ich auch cool, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht mehr, aber ich glaube, der hat, also die haben das Problem gehabt, der Motor ist so groß, dass sie keine Ölwanne unten drunter verbauen konnten. Deshalb hat er eine Trockensumpfschmierung.
Das wusste ich nicht, okay.
Also das wusste ich auch nicht, das habe ich nachgelesen. Aber das Lustige ist, rate mal, wie viel Liter Öl der braucht. Also nicht braucht, sondern wie viel reinpasst.
Das sind 6,9 Liter. Puh. Insgesamt?
Ja.
Also wenn man ihn neu macht, nicht beim Ölwechsel jetzt, ne?
Na, beim Ölwechsel, wenn du einmal Öl auffüllst.
Achso, wenn du ihn leer machst und dann auffüllst. Puh, keine Ahnung, 6 Liter?
12.
12?
Der hat vorne im rechten Kotflügel ist ein Ölbehälter platziert, der 12 Liter Öl fasst. Verrückt, oder? Aber dafür hast du den Vorteil, musst du auch bloß alle 15.000 Kilometer Ölwechsel machen. Die Intervalle sind halt dann länger.
Also 15 ich finde oder 50?
15.000.
15.000.
Genau, 1,5. So, also ich finde es echt beeindruckend. Wie gesagt, andere Quellen sagen 7,4 Sekunden, aber ehrlich gesagt ist das vollkommen egal bei so einem Auto. Automotor und Sport hat halt über 8 gemessen, aber das Auto von Automotor und Sport hat halt auch schon 649.000 Kilometer runter und fährt sich aber Bombe, wie die sagen. Wahrscheinlich ist der auch von Mercedes aus dem Museum, das heißt, der ist tiptop gemacht, aber da siehst du mal, was die Motoren damals ausgehalten haben. Über 400.000 Kilometer.
Alles drumherum auch, ne?
Also ein super cooler Artikel. Dann haben sich hier die beiden Tester noch beschrieben, Sepp und Otto, die sich immer so ein bisschen in die Haare kriegen. Zumindest bei den Bildunterschriften steht das dann immer lustig drunter. Und wirklich schön geschrieben, da hat sich das gelohnt, diese Zeitschrift dann mal zu nehmen. Ansonsten gibt es nicht viel über Oldtimer drin, ist ja klar, ist ja auch keine Oldtimer-Zeitschrift. Ich habe noch einen kleinen Artikel gefunden, fand ich auch ganz interessant, zu einem Autofriedhof in Amerika. Das ist aber wirklich bloß ein großes Bild und ein kleiner Text. Das angeblich der größte Autofriedhof Amerikas ist, wenn nicht sogar weltweit. 34 Hektar groß und es stehen über 4.400 Fahrzeuge dort, die einfach auf dem Gelände im Wald abgestellt sind und da vor sich hin verrotten. Das ist also eher ein Kunstwerk. Aber fand ich ganz interessant. Das hat man ja immer mal wieder, dass es solche Plätze gibt, so wie ein Lost Place. Und da wird der hier auch nochmal beschrieben. Ansonsten habe ich... Der ist in Georgia. Car City USA in White, Georgia.
Mhm.
Ja, und dann das aller zum Schluss das ein kleines Bourbon, das kenne ich schon von Instagram. Wenn ich es jetzt hier suche, finde ich es natürlich nicht. Ein Fiat Panda, der umgebaut worden ist und ungefähr so schmal ist wie die wie ein Scheinwerfer. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Wird angetrieben über einen Elektromotor und da sitzt dann auch wirklich eine Person wie der Affe auf dem Schleifstein drin. Aber das Lustige ist halt wirklich, du siehst ihn von der Seite und denkst, ja, ist ein Fiat Panda. Und dann stellst du dich davor und siehst, der ist halt wirklich nur so breit wie der Scheinwerfer mit den Blinkern rechts und links daneben. Und fand ich auch ganz lustig, was man aus dem Auto alles machen kann. Also nicht verkürzt, sondern verschmälert.
Verschmälert.
Sozusagen. Ja, das ist es.
Kannst du 10 auf einen normalen Parkplatz stellen.
Sozusagen. Ja, das ist es von meiner Warte aus gewesen. Wir sind auch gut in der Zeit gerade.
Perfekt in der Zeit, ja.
Das ist eine Punktlandung. Was echt blöd ist, also man hört ja hier, wie ich raschel mit der Zeitung. Ich weiß genau, ich habe das hier drin gesehen und ich bin auch der Meinung zu wissen, wo das war. Aber ich finde es jetzt nicht mehr.
Aber wir machen das lieber in die Shownotes, weil
wir packen das in die Shownotes.
Passt es gerade und das ist für unsere Zuhörer ja viel interessanter, weil sie jetzt eh nichts sehen können und wir packen das
und, in die. Und vor allen Dingen, ihr müsst euch die Zeitung kaufen, ne? Also ist ja wie immer, wir machen den ganzen Spaß ja, damit ihr zum Kiosk geht und euch so eine Zeitung kauft. Und
also Zwischengas ist auf jeden Fall seit langem mal wieder eine Zeitung, wo ich sage, die das ist eigentlich, also für jemand, der Zeitschriften sammelt im Oldtimer-Bereich, interessiert ist, über den Tellerrand gucken möchte, mal andere Modelle sehen möchte, das ist eigentlich ein Muss. Das ist wirklich eine richtig gut ausgearbeitete Zeitung mit allem drum und dran. Ich habe noch deine Urkunde.
Da hast du den Fiat.
Ja, krass.
Ich habe ihn gefunden. Packen wir in die Shownotes rein.
Ja, sieht doch nochmal anders aus, als man sich das vorstellt in der Beschreibung.
Es ist halt wirklich so verdammt schmal, dieses Auto.
Naja, aber es ist wirklich wie ein Auto. Also das ist ja. Interessant, ja. Interessant.
Aber ja, du also wolltest noch was sagen.
Zwischengas ist, ich find das eine richtig gute Zeitung. Und ihr wisst ja, wir kriegen keine Werbung oder wir kriegen die nicht. Ich habe die gekauft. Ich empfehle hier die Zeitung, weil sie wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Da sind geile Autos drin. Also allein der Jensen und der Maserati, da ist noch so ein Maserati Coupé-Kombi drin. Habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Auch ein sensationelles Auto. Dann der Trans Am ist drin. Ja, also und dann auch eine Reason Range, ne? So von Tigra über bis zum 110, ne? EB 110 und so, das ist einfach.
Na dann weiß toll. Ich, wie wir diese Folge nennen, Zwischengas mit Dagobert.
Zwischengas mit Dagobert. Wo machen wir das? Jawohl. Ich muss ja dir noch ich habe dir eine Urkunde mitgenommen von unserer Rallye.
Ah, okay.
Die muss ich dir nochmal zukommen lassen. Wobei mir fällt gerade ein, dass jetzt, vielleicht muss ich eh nochmal zu dir in die Ecke wegen was anderem, dann schicke ich das vielleicht gar nicht.
Dann kommst du vorbei.
Mit.
Sehr gut.
Genau, dann kannst du die, vielleicht kriege ich das noch vor deinem Urlaub hin.
Ja, schon ganz mal. Entspannt. Ganz entspannt. Wir machen jetzt jedenfalls keinen Urlaub, wir machen jetzt keine Pause.
Wir ziehen durch.
Uns gibt es dann auch wieder.
Unkontinuierlich wie gewohnt. Ne?
Ja, uns gibt es in 14 Tagen wieder und bis dahin freuen wir uns, von euch zu hören. Schreibt uns gerne mal bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr uns hört, gerne mal einen Kommentar. Wir lesen die auch und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dahin abonniert uns bitte, lasst ein Like da und dann freue ich mich auf in 14 Tagen. Und Lars, du hast wie immer das letzte Wort.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis in 14 Tagen.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.